Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestag, der politische Podcast der Taz. Heute geht es um die AfD. Die Partei hat am Wochenende ab dem 4. Juli ihren Bundesparteitag. Ausgerechnet in Erfurt, in Thüringen. Da, wo Björn Höcke, der seit Jahren die Radikalisierung der AfD vorantreibt, Landeschef ist. Wir sprechen über die Gegenproteste, die in Erfurt erwartet werden, und über die Angst vor der Antifa. Und wir beschäftigen uns mit einem neuen Gutachten, in dem es um die Verfassungswidrigkeit der AfD geht. Damit ist auch die Frage nach einem Verbotsverfahren zurück. Finden wir das gut? Mein Name ist Martina Mescher, ich arbeite im Politikteam der Wochentaz und bei mir sind
Anne Fromm, ich arbeite im Reportage-Rechercheteam der Taz.
Gareth Jaswig aus dem Parlamentsbüro, ich kümmere mich da um die AfD.
Und Stefan Reinecker, ich bin auch aus dem Parlamentsbüro und beschäftige mich dort vor allem mit der SPD und der Linkspartei.
Unser Innenminister Alexander Dobrindt, CSU, hat vor kurzem in einem Interview gesagt, man muss die AfD wegregieren. Besonders erfolgreich war die schwarz-rote Regierung da noch nicht, wenn man auf die Umfragewerte der Partei schaut, oder?
Nee, überhaupt nicht erfolgreich, wie man weiß. Also ich bin sowieso so ein bisschen skeptisch bei solchen markigen Ansagen von Unionspolitikern. Alle erinnern sich ja noch an Friedrich Merz, der mal verkündet hat, er würde die AfD halbieren. Er hat sie verdoppelt. Und also, dass gerade Dobrindt so vollmundig das behauptet, wegregieren, ist besonders seltsam, finde ich, weil es ja eine Strategie der Union war, eine der wenigen überhaupt erkennbaren Strategien gegenüber der AfD, eben zu sagen, Migration ist die Mutter aller Probleme. Und wir haben jetzt, Dobrindt ist ja deswegen Innenminister geworden, weil er diesen harten Kurs in der Migrationspolitik verfolgt. Und das ist im Grunde genommen die einzige Idee, die erkennbar ist bei der Union, wie sie auf die AfD reagieren will. Und das hat bis jetzt überhaupt nicht geklappt. Also unabhängig davon, ob man diese Migrationspolitik schrecklich oder nicht so schrecklich findet, dieses Ziel hat die Union nicht erreicht. Und sie ist vollkommen ideenlos gegenüber dieser, ja doch, Gefahr, die von der AfD Richtung Union ausgeht. Weil die AfD will im Grunde genommen, Maximilian Krah hat es mal so gesagt, die Union zerstören oder spalten. Und diese Spaltungsgefahr ist, wenn man auf Sachsen-Anhalt guckt zum Beispiel, ja doch real. Also insofern finde ich, das ist Reifen im Walde, was Dobrindt da gemacht hat.
Ja, es zeugt nicht gerade von einer politischen Idee oder Strategie, wie man die Partei politisch stellen möchte. Anne, am Wochenende ist der Parteitag in Erfurt. Du bist in Erfurt aufgewachsen. Wie schaust du drauf? Da gibt's ja schon Ideen, zumindest in Sachen Protest, was man gegen die AfD machen kann. Und es wird relativ schrill gewarnt vor linken Gewalttätern.
Also Erfurt ist, es wäre, glaube ich, keine Übertreibung zu sagen, Erfurt ist im totalen Ausnahmezustand. Es soll dort Gegenproteste geben. Das Große Bündnis Widersetzen hat aufgerufen, den Parteitag zu verhindern mit Sitzblockaden, friedlicher Protest, aber eben verhindern. Es gibt andere Aufrufe vom DGB, von Fridays for Future, also ganz breites Bündnis, was aufruft, sich dagegen zu stellen. Und auf anderer Seite, also es gibt einen Krisenstab im Schulamt, der sich damit beschäftigt, wie man den Freitag, was der letzte Schultag in Erfurt auch noch ist, wie man den gestaltet. Der Tourismusverband ist völlig aufgeregt, weil die sich fragen, was machen wir mit 50.000 erwarteten Protestlern, wenn die alle Samstagabend in unseren Kneipen noch ein Bier trinken wollen. Parallel zu den Protesten gibt es zwei große Open-Air-Konzerte am Freitagabend, Roland Kaiser am Samstagabend. Clouseau, beide ausverkauft, beide ziehen tausende Leute an. Es wird den größten Polizeieinsatz in der Erfurter Geschichte geben, größer als beim Papstbesuch. Also die Landespolizei ist mobilisiert, die Polizeien aus den anderen Ländern. Man erwartet, die Polizei sagt, 2000 gewaltbereite Linksextremisten. Also sozusagen, dass das Drohszenario am Horizont ist, massive Gewalteskalation von Seiten der Linken. Auch wenn auch die Polizei anerkennt, dass der Großteil des mobilisierten Demo-Personal sozusagen, was aus ganz Deutschland anreisen wird, friedlich bleiben dürfte.
Ist ja auch wirklich ein sehr breites Bündnis. Kirchen sind dabei, Fridays for Future. Ich glaube, der DGB hat die größte Kundgebung angemeldet. Das repräsentiert ja schon eine Mitte der Gesellschaft. Jetzt hat der SPD-Innenminister von Thüringen die Proteste eigentlich begrüßt, möchte aber keine Blockaden. Ein bisschen anders als unser Bundesinnenminister.
Genau. Also ich finde, er argumentiert da schon auch schlüssig. Man merkt, Georg Meyer, wenn man ihn reden hört, schon auch an, dass ihn das total umtreibt, dass er es begrüßt, dass es Proteste gibt. Das wäre ja auch ein Armutszeugnis, wenn es keine gäbe. Aber er fürchtet, die Bilder, weil man, wenn es zu Gewalteskalationen kommt, zu Polizeigewalt, wie auch immer, Pyrotechnik, Leute, die weggetragen werden und so, das sind natürlich Bilder, die in gewisser Weise der AfD auch total willkommen sind, weil man eben sagen kann, guckt mal, wie immer werden wir ausgeschlossen, wie immer sollen wir uns nicht treffen dürfen und das sind die linken Chaoten. Die Bildschlagzeile kann man sich jetzt schon vorstellen. Also das sind Bilder, die will der Innenminister nicht haben und klar kann man strategisch diskutieren, ob die dem Protest eher nützen oder schaden würden.
Ja, für die linke Szene ja auch eine Debatte, genau, wie man dann damit umgeht, wenn es zum Beispiel wieder linke Gewalt ausgestellt wird und inhaltlich wenig über die AfD gesprochen wird. Björn Höcke hat schon von bürgerkriegsähnlichen Zuständen gesprochen, die da drohen. Und Beatrix von Storch hat es noch martialischer ausgedrückt und gesagt, in Erfurt beginnt der Countdown zum Bürgerkrieg. Gerda, du warst wahnsinnig oft auf AfD-Parteitagen in den letzten Jahren. Blockaden und Proteste hat es da immer gegeben. Siehst du da dieses Mal eine andere Qualität in den Reaktionen?
Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich das, was sie immer tun. Also den Untergang herbeireden auf eine Art und versuchen natürlich, das zu instrumentalisieren. Das ist schon richtig. Allerdings ist auch immer die Frage, was so die eigenen Anteile sind. Weil natürlich instrumentalisieren sie Blockaden, aber diese Blockaden machen ja auch wahr oder bestellen, bilden ja auch ab, dass es sich nicht um eine normale Partei handelt, die sich da versammelt. Ich finde, da ist ziviler Widerstand legitim. Und gleichzeitig ist die Aggressivität, die von dieser Partei ausgeht, auch in solchen Szenarien durchaus erkennbar. Wir hatten zum Beispiel in Essen einen AfD-Politiker, der sich als Opfer inszeniert hat und zuerst gesagt hat, er sei angegriffen worden und musste sich dann in Notwehr verteidigen. Dann gab es aber ein Video von diesem Vorfall. Stefan Hürdi hieß der. Und der hat sich einfach in Gegendemonstranten reinfallen lassen. Also der ist aus seinem Mercedes, glaube ich, ausgestiegen. Er hat sich da reinfallen lassen, hat jemandem in die Wade gebissen und anschließend behauptet, er sei angegriffen worden. Solche Vorfälle gibt es immer wieder im Zusammenhang mit solchen Parteien. Letzter Parteitag oder die Gründungsversammlung der Generation Deutschland in Gießen im Herbst letzten Jahres.
Das ist die Nachfolgeorganisation,
genau, der jungen Alternative. Genau. Da gab es auch einen Bundestagsabgeordneten, der dann beklagt hat, dass er geschlagen worden sei. Und im Nachgang hat sich herausgestellt, wir haben da mit mehreren Leuten gesprochen, dass diese Gruppe von ihm so angereist ist und auf Krawall gebürstet war, da bewusst eine Konfrontation gesucht hat und auch selbst ausgeteilt hat. Das zeigte auch so ein kleiner Ausschnitt. Aber also hat daneben geschlagen und ist fast hingefallen. Eigentlich auch ein bisschen peinlich für den Soldaten, aber gut.
Gestern wurde ja der Verfassungsschutzbericht in Sachen Gewalt nochmal vorgestellt. Politisch motivierte Gewalt im Beisein von Dobrindt und ich glaube, mich zu erinnern, wir zeichnen heute 1. Juli auf, am Mittwoch. 70.000 Mitglieder, sagt die AfD, hat die Partei. Und der Verfassungsschutz geht davon aus, dass 28.000 von denen aus dem Rechtsextremen, also klar vom Verfassungsschutz als rechtsextrem qualifizierten Milieu stammen.
Ja, so ist es. Und insgesamt gibt es dann wieder einen Aufwuchs von ca. 17% im rechtsextremen Personenpotenzial. Und das ist vor allem auf die AfD zurückzuführen. Ich glaube, die Partei geht tatsächlich schon auf 80.000 Mitglieder zu. Also die hatte schon auch jetzt Zuwachs in den letzten Jahren durch eben diesen Rechtsruck, den wir gesellschaftlich erleben und der auch durch diese CDU-Strategie fatalerweise befeuert wird. Also die AfD setzt den Diskurs, wenn ihre Politik sozusagen zur CDU-Linie wird. Das ist das Grundproblem, was wir haben im Moment, meiner Meinung nach. Eines der Grundprobleme, neben Krisen und so.
Also zumindest kann man sagen, wie bei Dobrindt vorhin schon angedeutet, dass das diese, ja, indem man stark diese politisches Wording der AfD bei Migrationsfragen oder in Fragen übernimmt, dass das zumindest nicht offensichtlich nicht so richtig hilft, ja, um die AfD einzudämmen. Also soweit, glaube ich, ist, das kann man schon deutlich erkennen.
Ja, und ist, glaube ich, ja auch mittlerweile schon fast eigentlich eine politische Binse. Bloß, warum das bei der Union nicht ankommt, fragt man sich dann schon.
Ja, kann man drüber reden. Ich weiß nicht genau, ob man, also ich meine, diese Politik der Migrationsbegrenzung hat ja schon unter der Ampel angefangen. Wenn man sich jetzt vorstellt, Deutschland wäre wahrscheinlich das einzige Land in Europa, das sozusagen so eine andere, offenere Migrationspolitik in Europa machen würde. Ob das jetzt gewissermaßen dazu dienen würde, die AfD-Erfolge zu begrenzen, habe ich auch noch ein Fragezeichen. Aber ich glaube, der Punkt ist, die Übernahme, da sind wir uns, glaube ich, einig, von AfD-Positionen, da hast du diese Sache mit Original und Kopie und das dafür ist die Migrationspolitik im Moment, glaube ich, schon ein Beispiel.
Die Umfragen zeigen zumindest, dass es dann beim Original einzahlt. Du hast gerade Europa erwähnt, Stefan. Da kennt man jetzt aus Frankreich von extrem rechten Parteien, dass sie sich eigentlich um ein bürgerliches Image bemühen. Das hat man auch bei Giorgia Meloni in Italien jetzt gesehen, seitdem sie an der Macht ist. Und auch schon vorher hat sie versucht, sich einigermaßen handsam und nicht so offensichtlich rechtsextrem zu zeigen. Bei der AfD ist ja ein anderer Kurs, Garrett. Also die ziehen ja eigentlich von Radikalisierung zu Radikalisierung, möglichst auch mit jedem Parteitag, federführend dann eigentlich immer Björn Höcke und die Leute um ihn rum. Gab ja auch jetzt zahlreiche Parteichefs, die nicht lange vorne standen. Alice Weidel hält sich jetzt schon, glaube ich, seit 9 Jahren. Wie würdest du das denn jetzt mit Blick auf diesen Parteitag sehen? Steht da die nächste Radikalisierungswelle an, vielleicht mit Blick auf das Personal? Geht es da eher um Machtfragen in der Partei? Wie sind da die Verhältnisse?
Die AfD sagt ja selber, sie wäre total bürgerlich. Also sie hat da so eine strategische Ambivalenz, würde ich sagen. Einerseits radikalisiert sie sich de facto, andererseits tut sie aber so, als wäre sie harmlos und bürgerlich. Also kann man wunderbar gerade bei Ulrich Siegmund beobachten, wie der den Wahlkampf Sachsen-Anhalt gestaltet und wenn man dann die kognitive Differenz zum Wahlprogramm sieht. Aber jetzt innerhalb der Partei gibt es tatsächlich eine Art Professionalisierung, die mit einer gleichzeitigen Radikalisierung einhergeht. Das ist natürlich irgendwie eine gefährliche Kombination. Und das kommt von oben, aber auch von Strippenziehern. Also Tino Chrupalla ist gegenüber der Presse meistens eher zugeknüpft und will dafür sorgen, dass der Laden und Konflikte unterm Teppich bleiben. Hat, glaube ich, auch schon in seiner Zeit als Kreisvorsitzender vor etlichen Jahren mal irgendwie so versucht, schwarze Journalistenlisten zu erstellen. Nur mit bestimmten Pressevertretern soll man reden. Also so geht die Bundespartei nicht mit Pressevertretern um, muss man sagen. Aber es gibt schon diese Tendenz, dass man möglichst viel unter Kontrolle haben will, was so nach außen dringt an Konflikten. Und das ist auch das Ziel von den Strippenziehern, wo sich jetzt eigentlich die Macht in der Partei ballt. Und das ist mittlerweile das Netzwerk um Sebastian Münzenmeier, das in engem Austausch mit Björn Höcke steht. Münzenmeier ist ein wichtiger Strippenzieher in der Partei geworden. Der ist ein Funktionär aus Rheinland-Pfalz, spielt auch eine große Rolle in der Bundestagsfraktion, sitzt selber nicht im Bundesvorstand, aber zieht trotzdem Fäden. Also bei dem laufen viele Fäden zusammen. Der hat gute Verbindung in viele Lager. Und der stützt Weidel seit langem und ist mit engen Vertrauten von Björn Höcke auch gut vernetzt.
Und der ist noch ziemlich jung, oder?
Genau, der ist jung. Der ist ehemaliger Hooligan des 1. FC Kaiserslautern, wurde auch mal wegen Beihilfe zu Gewalt verurteilt, aber ist jetzt eben also einigermaßen leutseliger Typ, der auch diese Kneipenstrategie in Rheinland-Pfalz sich ausgedacht hat, also das AfD-Stützpunkte Kneipen sein sollen, wo die Leute dann hinkommen können. Das ist natürlich auch, hat auch diese Züge von Entdiabolisierung, also Normalisierung. Das ist natürlich gewollt, aber klar ist halt, der steht im Bunde mit Leuten wie René Aust. Das ist ein politischer Ziehsohn von Björn Höcke und der ist auch fester Teil dieses Netzwerks. Und das sind halt meistens so junge, aufstrebende Leute. Dennis Holoch aus Brandenburg zählt auch dazu, ebenso Alexander Jungblut aus dem Bundesvorstand. Und die werden relativ geräuschlos weiter da im Hintergrund agieren. Und wenn man das jetzt an der Personalie beim Bundesparteitag festmachen will, da wird ja der Bundesvorstand neu gewählt, die Partei-Co-Bundessprecher Weidel und Chrupalla sind gesetzt. Da wird jetzt als Vizechef mal eben die rechte Hand von Björn Höcke durchgewählt. Also das gilt eigentlich als ausgemacht. Alle, wenn man sich umhört innerhalb der Partei, sagen alle, ja, das kommt, geht durch. Stefan Möller heißt der Mann, ist Jurist. Und Björn Höcke selbst hat gesagt in einem dpa-Interview, was dann natürlich auch entsprechend verbreitet wurde, dass er im Prinzip für ihn die Drecksarbeit im Bundesvorstand erledigen soll, so dass er nicht die Arbeit hat, aber das Vergnügen, also den Einfluss. Und das hat er ziemlich eindeutig so gesagt. Und das, also ich meine, er hat im Grunde auch seine rechte Hand, Stefan Möller, so als Marionette dargestellt, was er selbst, glaube ich, gar nicht mal so lustig fand. Aber das nimmt man dann halt so schweigend zur Kenntnis. Und er hat, und es ist auch gelungen, den langjährigen Vize-Bundessprecher Stefan Brandner mal eben so auszutauschen, obwohl das ein Typ ist mit einem total großen Ego und Sendungsbewusstsein, der aber halt viele Alleingänge gemacht hat und deswegen in seinem Landesverband nicht wohl gelitten ist. Dass sowas gelingt, ist schon bemerkenswert. Und es soll wohl auch 2, 3 Kampfkandidaturen geben auf dem Parteitag, vor allen Dingen in zerstrittenen Landesverbänden Bayern und NRW. Aber im Großen und Ganzen wird es wohl einigermaßen professionell ablaufen, denke ich. Und es geht schon mit einer Radikalisierung einher, würde ich sagen.
Es gibt so eine Radikalisierung, das sagen wir hier in diesem Podcast, glaube ich, schon seit Jahren. Und irgendwie stimmt es auch. Es gibt Radikalisierungstendenzen. Es gibt nicht, was Martina vorhin, was du angesprochen hast, in Europa kann man das ja durchaus bei ein paar Parteien wie Rassemblement National oder Fratelli beobachten, nicht diese Idee, politische Idee, wir müssen die Mitte erobern, die Mitte gewinnen, um Macht zu realisieren. Maximilian Krah hat das mal so ein bisschen formuliert, den ich glaube ich in diesem Dissens mit Kubitschek. Aber es gibt also auf der einen Seite, so nehme ich das wahr, diese Radikalisierung, weil die der AfD als Organisation auch nützt. Also die sind ja erfolgreich bei Wahlen, nicht trotz dieser Radikalisierung, sondern wegen dieser Radikalisierung. Es nutzt ihnen zumindest, es schadet ihnen zumindest nichts. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, und das ist diese etwas toxische Mischung, die im Moment da ist, diese Normalisierung. Und zwar nicht Normalisierung dadurch, weil die Brandmauer irgendwie weg ist oder weil irgendwie die Eliten mit denen jetzt offensiv kooperieren, sondern Normalisierung, glaube ich, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon über einem AfD-Podcast drüber gesprochen, weil viele Leute eben die wählen, wenn also 40% die wählen, wie in manchen östlichen Bundesländern, ist es eben einfach normal, dass irgendwie fast die Hälfte eben sagt, ja, und dann ist die Frage, ja, wieso radikal? Die sind doch ganz normal und das sind Leute, die kennt man, sowohl die Leute, die dann in den Kreistagen sind, aber auch die Wähler untereinander, die sagen ja, wieso, wir sind jetzt das Exotische, wir sind jetzt das Unnormale, wir sind jetzt das Gefährliche, für die Demokratie sind wir natürlich nicht. Und das beides zusammen ist im Moment, glaube ich, die Situation und die ist ungut.
Das ist auch nur scheinbar ein Widerspruch. Also man sieht das ja in Sachsen-Anhalt jetzt gerade sehr gut. Es gibt dieses einerseits sehr nationalistisch, völkisch, zum Teil menschenverachtende Programm, also wirklich hardcore ideologisch gefestigt. Und zum anderen gibt es diesen Ulrich Siegmund, der Sunnyboy, charmant und der gar nicht so auftritt. Man fragt sich ja, ich glaube, Gareth und Kollegen versuchen das seit einigen Wochen rauszufinden, ist er denn jetzt wirklich der Hardcore-Ideologe oder ist er eigentlich nur vorgeschoben? Man weiß das nicht so richtig. Und ich glaube, das ist durchaus so gewollt auch. Man braucht eine Anschlussfähigkeit in beide Lager. Also man braucht diese Hardcore-überzeugten rechtsextremen Wähler und das Personal, aber man braucht eben auch, um die Wahl zu gewinnen, auch in Sachsen-Anhalt, man braucht auch die Leute, denen die politischen Inhalte vielleicht entweder nicht so wichtig sind oder die gar nicht so mitgehen, die aber halt finden, der Ulrich von nebenan, der lacht so nett und der erzählt so und beim Grillen und beim Sinnsonfahren und der ist so alltagskompatibel. Und das ist was anderes, würde ich sagen, als zum Beispiel der Rassemblement National, wo es ganz klar die Ansage gab von Marine Le Pen, wir gehen weg von diesem radikalen Programm, von dem radikalen Personal und gehen in die Mitte, wo es sozusagen nur eine Bewegung gab.
Was natürlich eine Entäuflungsstrategie ist, die auch taktisch ist. Ja, also das sagen ja in Frankreich viele, sagen, das ist ja gar nicht echt, das ist ja nur oben. Also das hast du, die Frage ist, steckt da auch immer noch drin. Aber um mal was Positives zu sagen, anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, Anne, und nochmal zurückkehren zu dem Anfang. Was ich wirklich gut finde in Erfurt, ist ja diese, dass da Roland Kaiser auftritt und so ein Hip-Hopper, ja?
Und nicht so ein Hip-Hopper. Clouseau ist der Star in Erfurt, das ist nicht irgendein Hip-Hopper. Also wenn der sich politisch äußert, das hat in Erfurt wirklich Gewicht.
Genau.
Außerdem kein Hip-Hop, sondern eher so Pop.
Ja, das genau. ist Hip-Hop, Singer-Songwriter. Ich weiß schon, worum es geht.
Hat auch mal mit Udo Lindenberg so Sachen gemacht.
Danke für den Hinweis. Aber das beides zusammen, also diese musikalische Volksfront, ja, das ist eine richtige Idee. Also, dass man nicht nur die Leute, die so ähnliche Musik hören wie wir, die so ähnliche Bücher lesen wie wir, die so ähnliche Parteien wählen wie wir, da im Grunde genommen aufmarschieren lässt, sondern auch etwas musikalisch-ästhetisch fragwürdige Musik. Roland Kaiser da irgendwie, also das finde ich genau richtig, ja. Weil das ja auch dieser Begriff von Normalität, den die AfD ja zu besetzen versucht, ja. Also, den sollte man den auch nicht, wirklich nicht überlassen. Ja, und deswegen finde ich das eine gute Idee. Ich meine, und bei Kaiser passt es ja auch insofern, weil der sich ja auch schon mal, der ist ja in Dresden schon mal aufgetreten beim Konzert und hat gesagt, also AfD-Wähler will ich jetzt eigentlich hier nicht haben. Ja. Und bekennt sich ja zu seinem sozialdemokratischen Parteibuch und so.
Ja, genau sowas brauchen wir, würde ich auch sagen, weil die AfD nämlich versucht, die Mitte nach rechts zu ziehen, beziehungsweise es gibt ja auch Extremismus in der Mitte. Also das ist ja immer ein Schwachpunkt in dieser Extremismustheorie. Es gibt ja durchaus auch autoritäre Einstellungen, gerade in der Mitte. Und die reden ja auch dem Volk nach dem Maul, wie man so schön sagt.
Gibt vielleicht in der Linken und auch autoritäre Vorstellungen.
Das was anderes würde ich nicht behaupten, aber ja genau.
Und ich glaube, man darf gerade in Ostdeutschland auch nicht unterschätzen, es gibt auch viele Leute, die sind ganz bewusst unpolitisch. Weil diese DDR-89-Erfahrung von, die machen doch eh, was sie wollen, diese Eliten, die wollen wir nicht haben, das hat sich, glaube ich, bei vielen Leuten tief eingebrannt und daraus ist sowas entstanden von, lass mich in Ruhe mit Politik, ich lese keine Zeitung, ich höre keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn eine Partei wie die AfD oder wie Siegmund es dann schaffen, in diese Milieus vorzudringen, das sieht man ja auch. Früher dachten wir immer, steigende Wahlbeteiligung ist gut gegen die AfD, aber es zeigt sich ja genau das Gegenteil. Je mehr Leute wählen gehen, desto stärker wird auch die AfD. Und warum? Weil sie eben es schafft, Leute zu mobilisieren, die bisher nicht wählen gegangen sind, aus so einer Politik ferne.
Wie würdest du denn dann diese Idee von dem Widersetzen-Bündnis an den Haustüren zu klingeln? Hat ein bisschen an den Linkspartei-Wahlkampf erinnert, an den Haustüren zu klingeln und die Leute über die Proteste zu informieren und auch so ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen, also Nachbarn mit an Bord zu holen.
Man kennt das von der KPÖ, Soran Mamdani und so. Also viele linke oder sehr erfolgreiche linke Politiker haben das sehr erfolgreich gemacht. Von daher glaube ich, ist es gut. Wir haben ein Kollege von uns, war mehrere Male mit diesen widersetzten Leuten unterwegs und hat an Haustüren geklingelt. Deswegen kann ich jetzt nur seine Erfahrung wiedergeben. Das war schon Klinkenputzen im wahrsten Sinne, weil man natürlich auch in Wohngebiete geht, wo eben 40% AfD wählen. Und sie haben dezidiert gesagt, dass es ihnen nicht darum geht, diese Leute auf die andere Seite zu ziehen, sondern eher die Unsicheren. Ich glaube, das ist zum Teil, kann das gut gehen und ist es total wirksam. Zum Teil ist es, glaube ich, eine wahnsinnig frustrierende Arbeit, weil die Türen eben schneller wieder zu sind, als sie überhaupt offen waren. Also, aber prinzipiell, sie wollten an 10.000 Türen klingeln. Ich glaube, das haben sie geschafft. Und so, insofern ist es natürlich total ehrenwert.
Und diese Proteste, was haben die für eine Bedeutung für die Menschen, die sich gegen die AfD engagieren, gerade in Ostdeutschland?
Du spielst jetzt darauf an, wie das Ziel von Widersetzen, wir verhindern den Parteitag, kann man das erreichen? Ich würde sagen, für die AfD und diesen Parteitag sind diese Proteste letztlich im besten Falle egal, im schlimmsten Falle sehr willkommen. Ich glaube aber, sie sind sehr wichtig für die demokratische Mehrheit, die es ja immer noch gibt, muss man sagen, auch wenn sie bei 60% ist, aber für die demokratische Mehrheit und zwar als Selbstvergewisserung. Das klingt so negativ, so meine ich das gar nicht, sondern es ist doch eher so, dass es wäre furchtbar, wenn es keine Proteste gäbe, wenn die einfach durchmarschieren könnten, ihren Parteitag abhalten könnten und so. Und ich glaube, gerade dadurch, dass das Protestangebot so breit ist, von eben, ich setze mich auf die Straße bis hin zu, ich stehe beim DGB mit meinem Luftballon und höre Roland Kaiser zu. Ich glaube, das hat was sehr Inklusives, Abholendes und das macht es auch Leuten leicht, die Familien oder Leute, die mobilitätseingeschränkt sind oder die einfach keinen Bock auf Krawall haben. Und insofern, um so ein Gefühl zu ermöglichen, was in Ostdeutschland gerade im ländlichen Raum total verloren gegangen ist, nämlich dieses, doch, da sind noch andere, die Demokratie auch wichtig finden und es ist, ich muss nicht die ganze Zeit rechte Parolen reden, um nicht ausgeschlossen zu werden. Ich glaube, dafür ist es total wichtig und super essentiell, dass es das gibt, nicht nur jetzt, sondern auch im Vorfeld der Landtagswahlen und so, egal wie klein diese Proteste sind. Aber für so ein Gemeinschaftsgefühl und so ein gegenseitiges Stärken und Mutmachen, das darf man wirklich nicht unterschätzen.
Ja, finde ich, also Selbstvergewisserung ist, glaube ich, wichtig, damit die Leute das merken, dass sie irgendwie nicht alleine sind. Sehr viele empfinden das ja als drängende Gefahr, diese AfD-Erfolge, und von dem her ist es wichtig. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig, und deswegen ist es prima, diese Idee an den Haustüren zu klingeln, also dass man das kommuniziert, dass man nicht sozusagen in seiner Bubble bleibt, ja. Und ich glaube, also mein Eindruck ist, dass diese Eskalation, insbesondere wenn das dann ziviler Widerstand ist, in Ordnung, hat aber eine gewisse Tendenz, sozusagen in Gewalt zu kippen, je nachdem, ja, gibt es so Eskalationsrisiken. Und das gewalttätige Eskalation ist, glaube ich, genau das, was die AfD will, nach meinem Eindruck. Das sind genau die Bilder, die sie gerne haben wollen. Und das wäre natürlich dumm, wenn die Proteste die liefern würden.
Ja, da muss man sich aber keine Illusionen machen. Die werden sich so oder so als Opfer inszenieren, ob es die Bilder gibt oder nicht. Und
ja, aber man kann sich ja plausibel als Opfer inszenieren.
Klar,
und
das stimmt schon.
Und vielleicht mit weniger Plausibilität. Also, und das macht ja schon einen gewissen Unterschied.
Ja, natürlich, natürlich.
Und insofern. Und das ist ja auch sozusagen die Mitte oder diese unpolitische Mitte, eine, die du vorhin angesprochen hast, die beeindruckt es dann ja auch. Also wenn das sozusagen so ein Randale-Chaoten-Ding wird, ja, und da ist die brave AfD, die da angegriffen wird, ja, dann hast du ja ein anderes Szenario, als wenn da Roland Kaiser gegen die AfD singt.
Und hattest du das Gefühl, dass die Zivilgesellschaft so in den letzten Monaten den Eindruck hatte, sie werden von der Bundespolitik auch ein Stück weit im Stich gelassen. Also bei den Debatten zum Beispiel das Bundesförderprogramm Demokratie leben, Kürzungen geplant waren. Wie waren da so die Reaktionen? Also weil du eben Selbstvergewisserung gesagt hast. Und man braucht, glaube ich, schon auch den Eindruck, dass man auch eine breite politische Unterstützung hat, nicht nur innerhalb der Bevölkerung.
Auf jeden Fall ist das so. Also wir sind gerade dabei, zivilgesellschaftliche Initiativen aus Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zusammen zu tragen und wollen die groß präsentieren, auch im Blatt. Das sind die Leute vor Ort, auf die es ankommt. Und ich habe einerseits das Gefühl, dass es da eine totale, bei aller Ernüchterung, wenn man auf die Umfragen guckt, aber es gibt eine totale Aufbruchstimmung von jetzt auf uns kommt es an und zwar auf jeden Einzelnen. Es entstehen gerade ganz viele neue Initiativen und kleine Sachen. Leute fahren mit Fahrrädern durch die Dörfer und machen eben so Haustürgespräche oder nehmen doch Kneipen sozusagen von demokratischer Perspektive aus in Angriff und so weiter. Also es passiert einerseits ganz viel und andererseits ist da so ein Gefühl von, ja, aber uns schwimmen die Fälle davon, der Rückhalt geht weg. Und das zeigt sich ganz banal in diesen Einschnitten, die da jetzt durch diesen Wegfall der Demokratiefördern-Geschichten kommen. Zum Teil, weil die Bundespolitik das auf den Prüfstand stellt, zum Teil aber auch, weil die Kreistage unter AfD-Mehrheit mittlerweile sind und das Geld einfach streichen. Und wo kein Geld ist, gibt es keine Initiative. So einfach ist das. Die AfD macht das ja, nutzt es ja sehr strategisch, hat Leitlinien geschrieben, wie greift man Demokratieleben wirklich effizient an und so. Also es ist schon klar, dass sie da ihren Hauptgegner ausgemacht haben. Und dass das bundespolitisch nicht gesehen oder zu wenig gesehen und aufgefangen wird, das frustriert schon viele Leute sehr. Man fühlt sich, glaube ich, schon sehr alleingelassen auch.
Und es ist im Prinzip auch einfach super fahrlässig von der Union, dass sie da reingeht und alles zusammenkürzen will oder vieles zusammenkürzen und auf den Prüfstand stellen will. Werden genau die Kräfte behindert, die sich dem entgegenstellen. Und gerade diejenigen, die auch vor Ort noch den Kampf um die Köpfe aufnehmen. Also Arne Sennestrott hat kürzlich ein Buch herausgebracht, das heißt Gegenmacht. Und diese Gegenmacht gibt es ja noch. Wir haben das gesehen bei den großen Protesten, die es sowohl von März bis Schluss zusammen mit der AfD gab, als auch damals nach der Korrektivrecherche zu diesem Treffen, wo ja übrigens auch Ulrich Siegmund zugegen war. Und damals sind unfassbar viele Initiativen in kleinen ländlichen entstanden, in vielen Gemeinden. Und diese Beharrung, und auch damals, das war ja ein Moment der auch der zivilgesellschaftlichen Selbstvergewisserung. Und ich glaube, wenn so solche Impulse gezielter gefördert werden, dann hat man auch ein Gespür dafür, dass es diese Gegenmacht durchaus noch gibt. Und genau der darf man natürlich nicht irgendwie in die Beine treten.
Nur eine Ergänzung, Anne, du hast ja vorhin die Zahl 60% erwähnt, ne? Also die noch immer dagegen sind. Ich glaube, interessant ist, das stimmt, glaube ich, für den Osten, also für Thüringen oder Sachsen-Anhalt oder auch Sachsen stimmt es. Wenn wir uns das bundesweit angucken, sieht es immer noch ein bisschen anders aus. Also da gibt es ja immer diese sogenannten Potenzialanalysen, also wie viele Leute könnten sich vorstellen, die AfD zu wählen. Und die sind immer noch 30, knapp über 30. Das heißt, also zwei Drittel können sich nicht vorstellen, jemals die AfD zu wählen. Und da ist noch immer die Grenze für die AfD. Also so eine 50% oder sowas, das ist irgendwie im Moment nicht vorstellbar für die AfD. Das muss man sich immer, finde ich, nochmal, auch wenn diese Potenzial an ne, Werte für die AfD in den letzten zwei, drei Jahren gestiegen sind, von 20 auf 30 ungefähr, oder 25 auf 30, bisschen über 30, muss man sich das immer noch mal vergegenwärtigen, dass die Mehrheit hier massiv gegen die AfD ist in Deutschland.
Das ist total richtig, aber ich finde es auch gefährlich, den Osten da klein zu reden. Ich weiß, du willst das nicht machen, aber es ist passiert im Diskurs manchmal. Das heißt, Sachsen-Anhalt, das sind 2,5 Millionen Leute. Lass das doch. Also man muss sagen, bundespolitisch ist keine Partei so stark wie die AfD gerade bei 26%. Und schon von einem Bundesland, was AfD regiert wäre, würde eine so massive Gefahr ausgehen, ja für ganz Deutschland, dass man letztlich auch sagen kann, dann sind auch die 2/3 in Westdeutschland, werden sozusagen dadurch total in den Schatten gestellt von dem, was die AfD anrichten kann.
Da reden wir über den Bundesrat.
Über den Bundesrat, über den Geheimdienst und so weiter.
Also du hättest die Probleme, die Hauptgefahr, die ich darin sehen würde. Also ich meine, die können sich natürlich auch megamäßig blamieren dann an der Regierung, falls sie da, was nicht passieren sollte, die Wahl gewinnen. Aber was wahrscheinlich, also die größte Gefahr, die ich darin sehen würde, wäre dieser Normalisierungseffekt. Das heißt, hättest du daneben sitzen im Bundesrat, sitzen daneben Merz und sind sozusagen Teil von diesem, ne, von diesem politischen Establishment, also anerkannt irgendwie, zwangsanerkannt. Und das kann natürlich diesen Effekt haben, dass die Leute sagen, naja gut, so schlimm ist es ja vielleicht doch nicht.
Also es würde wahrscheinlich zu beidem kommen. Also es würde so ein paar symbolische Sachen geben, die man sofort machen kann, ja irgendwie. Oder zumindest, die man versuchen würde, also irgendwie Fördergelder oder auch öffentlicher Rundfunk, Staatsvertrag. Da will man natürlich rangehen sofort und das könnte man ja auch recht schnell.
Als AfD.
Ja, ja. Genau, als AfD. Und innerhalb der Partei wird das auch diskutiert tatsächlich. Mhm. Da gibt es auch Leute, die wirklich Angst davor haben, dass sie eine Alleinregierung bekommen.
Also in Berlin oder in
Magdeburg? In Berlin. In Magdeburg selber ist man sehr davon überzeugt, dass man das natürlich schafft. Zumindest sagen das alle. Aber genau, in Berlin gibt es durchaus diese Sorgen, dass man dann an der Regierung sich blamieren könnte und damit die nächsten Bundestagswahlen verhageln könnte. Andererseits gibt es aber auch Leute aus dem engen Umfeld, auch der Parteispitze, die sagen, ja, so viel kann man in Sachsen-Anhalt gar nicht schief machen oder falsch machen. Und am Ende setzt man auf diesen Normalisierungseffekt schon. Und das hat ja, ist in Österreich ja auch so passiert, dass sie zuerst in einzelnen Gebieten an der Regierung waren und dann später eben auch mal auf im Bund.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Vorhin hast du es, Gareth, erwähnt, wie sehr die Sorge vor der AfD, aber auch politisch mobilisiert. Korrektivrecherche, da waren unglaublich viele Menschen bundesweit, in Ostdeutschland, in Westdeutschland, in großen Städten, auf Dörfern unterwegs nach der Unionsabstimmung vor der Bundestagswahl im Bundestag zur Asylpolitik. Zusammen mit der AfD nochmal. Jetzt wird zu den Parteitagen mobilisiert. Im Zuge dieser Demos wurde ja auch immer wieder die Forderung laut, dass die AfD verboten werden soll. Da hat ein Stück weit auch die Zivilgesellschaft die Politik vor sich hergetrieben. Also wir können uns erinnern, dass Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der CDU, der jetzt nicht mehr im Bundestag ist, der auch massivst bedroht wurde, der hat so einen Versuch gestartet, interfraktionell einen Antrag für ein Prüfverfahren zum AfD-Verbot anzuleiern. Da gab es mal eine Lesung und mit der neuen Regierung war es dann aber auch vorbei. Und jetzt gibt es ein neues Gutachten, das sich mit der Verfassungswidrigkeit der AfD beschäftigt. Und ich glaube auch bei vielen, die jetzt zu den Protesten fahren, das Gefühl erweckt, die Chancen sind da, dass es ein AfD-Verbotsverfahren eventuell geben könnte. Auf jeden Fall ist die Debatte, die lag jetzt irgendwie lange brach. Wir können uns aber auch erinnern, als das Gutachten des Verfassungsschutzes letztes Jahr im Mai kam, rechtsextreme Einstufung, da wurden ja auch irgendwie Hoffnungen mit verknüpft. Die AfD hat geklagt, jetzt liegt das alles erstmal brach. Stefan, was ist an diesem Gutachten von der Gesellschaft für Freiheitsrechte neu? Das ist letzte Woche.
Ja, das ist natürlich jetzt vor dem Parteitag, glaube ich, platziert zeitlich. Das ist ein beeindruckendes Gutachten, würde ich sagen. Das hat 1500 oder 1600 Seiten. Das unterscheidet sich von diesem Verfassungsschutzgutachten, das du erwähnt hast, Martina, ein bisschen. Also zum einen war, glaube ich, bei diesem Verfassungsschutz waren diese Fraktionen als Material nicht drin, weil der Verfassungsschutz das, glaube ich, nicht darf. Und zum anderen liegt dieses Gutachten jetzt so, also es gibt ja so zwei Felder, auf denen man diese Verfassungswidrigkeit argumentieren kann. Das eine ist im Grunde genommen das, was mit Würde, die Würde des Menschen, das unantastbar, diese Wertebindung des Grundgesetzes. Dagegen verstößt die AfD in mannigfacher Art und Weise. Das ist, glaube ich, unstrittig.
Da war sich der Verfassungsschutz aber auch
schon
sicher. Da
war sich der Verfassungsschutz sehr
also
einig.
Also zumindest unter Heidenbank.
Genau. Und das zweite ist sozusagen, gefährdet die AfD die Demokratie? Und die legen also mehr Wert auf diese Frage, gefährdet die AfD die Demokratie? Verstöße gegen das Demokratieprinzip, da haben die irgendwie, ich glaube, mehr als 200 Belege. Also insgesamt haben sie 3 Millionen Textstellen irgendwie insgesamt verarbeitet. Also eine echte Fleißarbeit, ja. Auch eine seriöse Arbeit. Es gibt sozusagen ein Gutachten von Christoph Möllers, so einem Verfassungsprof.
Und Sophie Schönberger.
Und Sophie Schönberger von beiden, die sozusagen so eine juristische Begutachtung machen und sagen, ja, das ist ein wissenschaftliche Arbeit und es ist auch ergebnisoffen. Das heißt, es ist nicht sozusagen runterexekutiert. Man wusste schon vorher schon, was man wollte. Wir haben aber so ein paar kritische Punkte auch angemerkt. Das bedeutet dieses Gutachten. Politisch würde ich sagen, du hast es ja gesagt, Martina, also wir haben jetzt eine Diskussion darum, wieder um das Verbotsverfahren. Der Ablauf dieses Verbotsverfahrens wäre ja so, dass also Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung oder alle drei zusammen in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht diesen Antrag stellen müssten. Und dafür braucht es eine Mehrheit im Bundestag, in der Bundesregierung, im Bundesrat. Die gibt es im Moment nicht. Und was wir jetzt davon halten, von diesem Gutachten oder von diesem, ist es sinnvoll, überhaupt so einen Verbotsantrag zu stellen? Ist es sinnvoll, überhaupt so ein Verbot zu erwirken, da können wir uns drüber unterhalten.
Also ich finde es wichtig, im Zusammenhang mit diesem Gutachten nochmal sozusagen die Herangehensweise auch zu erklären. Also der Verfassungsschutz macht es ja durchaus anders. Der fragt ja, ist die Partei eigentlich rechtsextrem? Und sucht dafür sich dann Sachen zusammen, auch mit teils Quellen. Aber ich glaube, ein Großteil waren es auch öffentliche Quellen, genau wie auch beim GFF-Gutachten. Und dieses Gutachten ist aber halt aus verfassungsrechtlicher Sicht dran gegangen. Ist diese Partei eigentlich verbotsreif und verstößt sie in einem Maße gegen die Verfassung, dass sie verboten werden könnte? Und sie kommt eben zu einem positiven Fazit und sagt, ja, sie ist schon verbotsreif. Das deckt sich auch mit Einschätzungen diverser Juristen. Also im Grunde fand diese Debatte ja so ein bisschen im luftleeren Raum statt, weil es diese Grundlage nicht gab für eine Debatte. Also da wurde mal gesagt, das reicht eh nicht für ein Verbot. Wir sehen natürlich jetzt immer noch schon einige so, aber andererseits gibt es jetzt dieses Gutachten, was durchaus ergebnisoffen das untersucht hat und sagt, naja, in bestimmten Bereichen ist sie verbotsreif oder sie kommt zu dem Schluss, sie könnte verboten werden. Also das ist schon...
Und Sie haben sich da weitgehend doch an die Kriterien gehalten. Wir hatten 2 gescheiterte Verbotsverfahren gegen die NPD. Sie haben sich an den letzten Richterspruch aus Karlsruhe zum Scheitern des NPD-Verbotsverfahrens, das war 2017, glaube ich, kurz bevor die AfD dann tatsächlich das erste Mal in den Bundestag eingezogen ist, orientiert. Das heißt, Sie haben schon eigentlich mit dem Instrumentarium, was Karlsruhe angelegt hat, das auch durchdekliniert und ausgewertet.
Ja, deswegen gibt es ja auch diese positiven Zweitgutachten, die das also juristisch sich angucken und sagen, das ist irgendwie eine Grundlage, auf der kann man die Diskussion weiterführen. Aber ob wir die Diskussion weiterführen, würde ich sagen, ist keine juristische Frage, finde ich, sondern eine politische Frage. Das heißt, muss man politisch bewerten, was sind die Effekte von so... wenn man dieses Verbotsverfahren weiter treibt. Also ich würde sagen, als erstes, ist diese Verbotsdiskussion überhaupt sinnvoll? Welche Effekte hat die? Da bin ich sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Also auf der einen Seite sehe ich, das weißt du, Gareth, wahrscheinlich besser, dass das gewisse Effekte auf die AfD auch hat. Vielleicht mäßigende oder zügelnde, die denken zumindest drüber nach. Das war ja bei Maximilian Krein, dieser Geschichte mit Kubitschek, war ja ein Argument von ihm, wenn wir diese Remigrationsgeschichte so massiv weiterspielen, dann gibt's vielleicht ein Verbot, ja. Also, das ist in den Köpfen drin, ja. Das zweite ist natürlich, dass das irgendwie diesen Opferstatus der AfD natürlich nochmal betoniert, ja. Also, deswegen ist, finde ich, schon die Verbotsdiskussion zwiespältig. Und zu dem Verbotsverfahren sage ich danach was.
Ich gehe total mit dir mit bei den politischen Einwänden. Ich habe da mittlerweile auch große Zweifel, dass es politisch richtig wäre. Aber ich finde es ganz wichtig, es ist nicht nur eine politische Diskussion. Also wenn wir sagen, wir nehmen das Grundgesetz und alles, was in unserem Grundgesetz steht, was ja nun mal handlungsleitend ist für wie wir diese Demokratie ausfüllen. Wenn wir sagen, wir nehmen dieses Grundgesetz ernst, dann finde ich, ist es schon zwingend eine juristische Diskussion. Auch ich bin keine Juristin, wir alle sind, glaube ich, keine. Und trotzdem fände ich es wichtig und in gewisser Weise auch entlastend, wenn diese Diskussion ein bisschen vom Politischen weggehoben wäre auf das Juristische, weil man dann eben sagen könnte, wir haben dieses Grundgesetz, in dem Grundgesetz steht, eine Partei, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet, ist verfassungswidrig und kann verboten werden, dass das auch wenigstens einmal geprüft und angeguckt wird. Momentan sind wir ja in dem Status, dass wir seit Jahren darüber reden, ist die Partei rechtsextrem? Verstößt sie gegen die Menschenwürde? Wir haben diverse Verfassungsschutzberichte, wir haben diverse Einstufungen von Landesverbänden. Aber was folgt denn daraus juristisch? Da sind wir noch nie hingekommen. Deswegen fände ich schon das total gewinnbringend, wenn es mindestens einen Prüfantrag gäbe, der einmal den Auftrag an das Bundesverfassungsgericht geben würde, zu sagen, guckt euch das doch bitte mal wirklich an.
Es ist gewissermaßen, oder da drin steckt ja ein Grunddilemma der Demokratie einfach. Wir haben eine offene, freie Gesellschaft. Gleichzeitig haben wir aber eine Partei, die diese offene, freie Gesellschaft so nicht will und den Liberalismus ablehnt. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit jemandem um, der nicht nach den Spielregeln spielt? Jemand, der beim Fußball permanent faul spielt zum Beispiel, der würde eine gelbe Karte bekommen erst und dann vielleicht eine rote Karte. Vielleicht wäre das auch etwas, was man, und das ist auch angelegt in diesem NPD-Urteil, was wir gesehen haben, das hat ja damals die NPD nicht verboten, weil sie nicht einflussreich genug war, also keine Potenzialität besaß, also ihre Ideologie umzusetzen, war, also sie hat aber auch bestätigt, NPD war verfassungsfeindlich mit ihren Inhalten, die sich in Teilen gar nicht mehr so groß von denen der AfD unterscheiden. Und damals hat dieses Urteil die NPD auch von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Mhm. Die NPD krepelt jetzt irgendwo rum, die braucht es auch nicht mehr so richtig, weil es ja die AfD gibt. Aber auch natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, was heißt eigentlich wehrhafte Demokratie? Und muss eigentlich eine Demokratie ihre Feinde bezahlen dafür, dass sie sie selbst bekämpft? Weil das ergibt ja keinen Sinn. Und da kommt dieses Toleranz gegenüber Intoleranten führt zur Abschaffung der Toleranz, ne, von Karl Popper im weitesten Sinne. Da kommt das ins Spiel. Und wenn man so ein zweistufiges, ich bin auch natürlich kein Jurist, aber wenn man so ein, ich weiß, dass die gleichen Kriterien dafür gelten, wenn man einer Partei die Finanzierung streichen will. Und natürlich befeuert man damit auch ihren Opfermythos. Aber ist es genauso aufwendig? Aber das könnte, wäre eine Sache, die man schon mal machen könnte, wie eine gelbe Karte. Und wenn die AfD sich dann nicht mäßigt, sich nicht anpasst, dann kann man auch mal nach ein paar Jahren sagen, ja, okay, lesson not learned, ciao. Ja.
Also das sind wahnsinnig viele Argumente gewesen, ein Knäuel von Argumenten. Also mit dem Juristischen, Anne, da gebe ich dir zum Teil recht. Das ist Prüfauftrag, kann man darüber nachdenken. Generell würde ich sagen, das Problem, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die AfD so erfolgreich ist, glaube ich, unserer liberalen, verrechtlichen Demokratie ist, dass der Bereich für die politische Entscheidung eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer kleiner geworden ist. Wir haben eine unheimlich starke Stellung des Bundesverfassungsgerichts, wir haben sehr viele Gesetze aus Europa und das, was hier entschieden werden kann, und das merken die Leute auch, ist nicht mehr so viel. Wenn wir jetzt auch das Parteiverbot im Grunde genommen an das Recht delegieren, dann spielen wir dieses Spiel weiter. Und ich glaube, wir müssen letztendlich, also natürlich ist das ein juristischer Prozess, eine juristische Frage, wir müssen festhalten am Primat der Politik. Es geht um die politische Abschätzung, ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll. Und ich glaube, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD diesen Opferstatus der AfD massiv verstärken würde, dass es sehr gute Gründe gibt zu vermuten, dass ein Verbotsantrag nicht erfolgreich wäre, weil die aktivkämpferische Aktivität der Partei zum Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung im Grunde genommen nachgewiesen werden muss. Also die genaue Formulierung heißt beim Bundesinnenministerium, die Partei muss planvoll das Funktionieren der freiheitlich-demokratischen Grundordnung beseitigen wollen. Und ob man das nachweisen kann bei der AfD, unabhängig von diesen 1500 Seiten, die Verfassungswidrigkeit eindeutig belegen, da habe ich mehr als ein Fragezeichen. Und im Grunde genommen die wirklich wichtige Frage, also das wäre natürlich eine politische Niederlage für uns, also für die demokratischen Kräfte, wenn das passieren würde. Das Bundesverfassungsgericht lehnt sozusagen diesen Verbotsantrag, den dann womöglich auch alle drei Verfassungsorgane gestellt haben, ab. Das wäre eine Riesenpleite, und zwar eine Riesenpleite, nicht so eine kleine Pleite wie damals beim NPD-Verbotsverfahren. Und der entscheidende Gedanke oder der entscheidende Grund für mich zu sagen, ich bin eigentlich gegen diese Verbotsverfahrensdiskussion letztlich auch, ist, was passiert denn, wenn dieses Verbotsverfahren erfolgreich ist?
Dann ist der Rechtsextremismus wohl nicht weg.
Dann haben wir, also jetzt in dem Bundestag wären das 151 leere Sitze im Bundestag. Dann hätten wir Bilder von Polizei, die Beatrix von Storch irgendwie aus dem Bundestag trägt. Dann hätten wir rechte Aktivisten, die sofort eine Neugründung der AfD veranlassen würden und als Märtyrer im Knast sitzen würden. Und wir hätten also einen großen Teil, ein Drittel der Wahlbevölkerung, die sagt, was ist denn das hier für eine Demokratie? Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob wir, obwohl ich das Motiv verstehe, nicht im Grunde genommen etwas erschaffen würden damit, was keiner will, nämlich eine Art illiberale Demokratie.
Du spielst jetzt darauf an, dass Länder wie Russland oder die Türkei zum Beispiel oft Parteien verboten haben?
Ja, oder im Grunde genommen, das ist ja sozusagen wirklich, das gehört ja zur Demokratie. Mehrheitsentscheidungen gehören zur Demokratie und große Minderheiten in irgendwas nicht derartig radikal von der politischen Willensbildung auszuschließen. Und das Parteienverbot ist die radikale Ausschluss von der politischen Willensbildung einer großen Gruppe.
Ich glaube aber, da sind die Wählerinnen mehr gemeint als diese Partei.
Du meinst beides. Du meinst die Partei, du meinst das Parteivermögen, du meinst alles. Also man muss sich ja nochmal kurz erinnern, 56 KPD-Verbotsverfahren, die Leute, die dann im Knast gesessen haben. Die haben im Knast gesessen in Deutschland. Und sowas, so ein ähnliches Szenario, das ist, glaube ich, nicht überdramatisiert, so ideologisiert, wie diese Partei ist, kann man sich das durchaus vorstellen. Wäre das jetzt ein Erfolg? Wollen wir das? Und ich finde, das ist die entscheidende Frage. Und da, also diese verfassungsjuristische, Anne, was du angedeutet hast, die Diskussion gibt's aber, die kenne ich auch, die Argumente von Verfassungsjuristen, die sagen, ja, aber vielleicht ist ja bei so der Fülle von verfassungswidrigem Material, gibt's ja vielleicht sogar einen juristischen Notwendigkeit oder sogar einen Zwang, so einen Verbotsantrag zu stellen. Da würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Das können Verfassungsjuristen meinetwegen argumentieren. Aber als politisch denkender Mensch würde ich immer dagegen argumentieren, weil bedenke das Ende.
Natürlich ist es, ich würde auch sagen, das ist natürlich eine Frage, die politisch diskutiert werden muss. Und du willst es ja auch diskutieren, du bist ja gar nicht gegen die Diskussion.
Nein, gibt ja
eben Diskussion. Warst du auch gegen die Diskussion.
Nein, nein, also ob man die Diskussion jetzt immer weiter fortführt, das ist ja schon eine Frage. Ja, und kann man das auch sinnvoll machen? Kann man diese Diskussion noch 20 Jahre verlängern, ohne jemals etwas zu tun?
Ja, und es gibt natürlich diese Fallstricke und diese Widersprüche und Probleme, die so ein Verfahren hat, weil es eben natürlich auch gegen Freiheitsprinzipien verstößt. Und da muss die Debatte geführt werden einfach. Da muss ein roter Bereich definiert werden. Gleichzeitig ist es aber so, dass bei dieser Debatte immer außen vor bleibt, was die AfD eigentlich tut. Und die hat ja einen erheblichen eigenen Anteil daran. Sie hat sich da in diesen roten Bereich rein radikalisiert und will da auch nicht rauskommen. Sie hat sich immer wieder neu gehäutet und macht auch keine Anstalten dazu, sich zu deradikalisieren. Das ist ja auch etwas, was man nicht außen vor lassen kann in dieser Debatte. Und zudem, natürlich, man weiß nicht, was sie an der Regierung tun würde, aber und das hat dieses Gutachten schon gezeigt. Sie aktiv, planvoll, kämpferisch, heißt ja nicht, dass sie SA-Truppen schicken muss und um Berlin sich durch die Gegend zu prügeln, sondern dass sie Diskriminierung plant. Und das lässt sich in der Programmatik durchaus finden. Da gibt es Schulklassen nur für Geflüchtete in Sachsen-Anhalt, die sie vorschlägt, oder Babybegrüßungsgeld nur für Einstaatler in Sachsen. Kopftuchverbot Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen, Minarettverbot, das sind alles Dinge, die sie natürlich auch wieder aus ihren Programmen streichen kann, aber die sie schon jetzt fordert und die auf eine Diskriminierung von großer Teile der Bevölkerung hinauslaufen und die natürlich.
Aber wer denn jetzt, und das finde ich die politischen, entschuldige, wenn ich da direkt drauf antworte, das ist doch die politisch entscheidende Frage. Nehmen wir mal an, in Sachsen-Anhalt gewinnt unerfreulicherweise, unguterweise die AfD die absolute Mehrheit. Und setzt zum Beispiel so ein Kopftuchverbot durch. Das wird beklagt. Wenn die Machtverhältnisse in Deutschland so, dass wir in Sachsen-Anhalt in einem halben Jahr dieses Kopftuchverbot durchgesetzt haben von dieser AfD-Regierung, oder wäre es nicht vielmehr so, und das ist das, was ich glaube, dass es eben im Unterschied auch zu 1933 oder zu 1922 in Italien eine Gesellschaft, eine bürgerlich-demokratische Mitte, stabile Mitte gibt, die sagt, nein, wir wollen diese Demokratie, so wie sie jetzt ist, also mit Gewaltenteilung, dass sozusagen eben anders als zum Beispiel im Trumpismus Urteile von Gerichten dann anerkannt werden und umgesetzt werden. Also diese Machtzuschreibung, die wir der AfD geben, die da immer im Grunde genommen so mitläuft, ich halte die auch für zu groß. Ich glaube, das ist auch ein Fehler in der Diskussion.
Aber Autokraten zeichnen sich ja nun mal dadurch durch, dass sie Gerichtsurteile nicht anerkennen. Und das kann man ja schon bei Alexander Dobrindt beobachten. Also
Ja, gut, das ist eine Polemik mit Dobrindt.
Ja klar, das ist eine Zuspitzung, aber nein, das hält sich nicht an die Urteile.
Nein, er sagt, das ist nicht ganz richtig. Er sagt sozusagen, das sind untergeordnete Instanzen bei Gerichten. Darauf verweist er. Ich finde, das ist eine fischige Argumentation von ihm. Aber dass er jetzt offensiv gewissermaßen, also zum Beispiel hochinstanzlich, und davon habe ich ja gerade gesprochen, hochinstanzlich Gerichtsurteile in Deutschland ignoriert und einfach sagt, wieso Trump, ich mache das jetzt einfach so. Und diese Suggestion, die AfD könnte in so einem Bundesland gewissermaßen gegen den bundesdeutschen Konsens, gegen das, was in Deutschland gilt, gegen die Gesetze, die in Deutschland gelten, einfach sich durchsetzen, ich glaube, so sind die Machtverhältnisse nicht. Und diese Suggestion halte ich für falsch.
Es geht ja nicht nur um den Bundestrend, es geht ja auch darum, nicht nur, was sie als konkretes Gesetz vorhat, sondern auch, kommt sie in Mehrheitsstärke zum Beispiel, um die Besetzung von Verfassungsrichtern, die Neuwahl von Verfassungsrichtern zu verhindern? Das heißt, dann wäre man sehr schnell an dem Punkt, den du jetzt sozusagen als das optimistische Szenario von die Gerichte können das stoppen. Wir sehen das in den USA ja auch. Trump hat den Supreme Court auf Jahre manifestiert und da können die unteren Gerichte noch so gegen ihn halten, wie sie wollen, aber trotzdem ist da oben irgendwo Stopp. Ich würde nochmal zurück zu dem Punkt, Stefan, den du vorher gemacht hast, sozusagen, also die Frage, was für dich gegen ein Verbotsverfahren spricht, als politische zu labeln, okay, gehe ich mit und ich gehe auch bei deinen Argumenten mit, aber beide Situationen, die du aufmachst, sind ja angstgetrieben. Entweder das Verbotsverfahren scheitert, dann ist es schrecklich für uns alle, oder es wird erfolgreich, dann ist es auch schrecklich für uns alle, weil das können wir doch nicht wollen. Ich wäre ein bisschen gelassener, weil ich fände, ich sehe die Argumente, aber wir haben einen Rechtsstaat, der funktioniert bisher sehr gut, wir haben ein Grundgesetz, das funktioniert sehr gut und ich würde darauf vertrauen, und optimistisch daran gehen zu sagen, wenn ein Verbotsverfahren kommt und erfolgreich wäre, das wäre doch erstmal ein riesen demokratischer Siegeszug.
Ich finde, ich habe auch das KPD-Verbot für keinen demokratischen Siegeszug gehalten. Also, sondern ich fand, das war auch im Grunde genommen ein illiberaler Akt, eigentlich ein undemokratischer Akt in der Demokratie. Und ich fand es richtig, dass das dann in 70er Jahren, du hättest ja auch argumentieren können, warum diese ganzen maoistischen Gruppen oder die DKP oder so im Grunde genommen wirklich den Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung anstreben. Also nicht sehr aussichtsreich, aber sie haben den angeblich angestrebt. Hättest du auch sagen können, wir brauchen jetzt aber doch ein Verbotsverfahren und zumindest mal anstrengen. Ich bin generell skeptisch, das habe ich ja wirklich zum Ausdruck gebracht, weil mir das selbst ein undemokratisches Element in der Demokratie zu sein scheint. Und auf diese Konsens, auf diesen Konsens, auf den du, Anne, gerade hinaus wolltest, da habe ich echt die allergrößten Fragen. Wäre das ein konsensuale, hätte man danach einen neuen Konsens? Aha, das Bundesverfassungsgericht hat objektiv gesprochen und ich weiß nicht, 40% der Wähler in Thüringen, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt sagen dann, naja, wenn das Bundesverfassungsgericht das sagt, dann wählen wir jetzt halt eine andere Partei. Ich glaube nicht. Ich glaube, man unterschätzt diese Eskalationsdynamik, die da drin steckt. Die sollte man nicht unterschätzen.
Vielleicht nicht 40%, aber man macht es diesen 40% auch gerade eben sehr einfach, indem man sagt, ja, die Partei, wir sagen zwar immer, wer diese Partei wählt, so richtig toll ist das von euch nicht, aber durchringend zu sagen, warum wir diese Partei nicht gut finden, können wir uns irgendwie dann doch nicht. Oder beziehungsweise sie ist gezwungen, Parteitage zu machen. Das heißt, diese ganze Diskussion über Widersetzen haben wir nur, weil sie ist eine Partei wie jede andere. Sie muss sich treffen, sie darf sich treffen, also darf man den Parteitag nicht verhindern. Also und alle Wähler können doch immer sagen, kann sein, dass ihr das Programm nicht gut findet, aber es ist eine ganz normale Partei, sie ist zugelassen, natürlich wähle ich sie.
Ja, das finde ich, aber da würde ich wieder zurückkommen, das hatten wir am Anfang schon, das hatte Gareth ja erwähnt, es gibt ja Abstufungen, ne? Also das ist ja sozusagen die ganz große Kanone, ein Parteiverbot auf Bundesebene. Es gibt da drunter, wurde ja auch schon drüber gesprochen, über vielleicht Landesverbände, die besonders radikal sind, es gibt die Frage der Parteienfinanzierung. Der juristische Weg ist auch sehr steinig. Aber das, also sagt man, das leuchtet mir viel mehr ein. Das ist eine verfassungswidrige Partei. Das kann man argumentieren. Und wieso muss gewissermaßen die Allgemeinheit eine verfassungswidrige Partei auch noch finanzieren? Also das Argument, glaube ich, verfängt auch bei vielen Leuten, leuchtet vielen Leuten, auch wenn es natürlich eine Waffenungleichheit dann für die Wahl ist, leuchtet den Leuten irgendwie mehr ein als gewissermaßen solche dramatischen Szenarien und Bilder zu produzieren.
Und es ist einfacher, einen Landesverband dann zu verbieten, weil das entscheidet auch das Bundesverfassungsgericht. Das läuft ja nicht über Landesgerichte.
Nein, das ist das Verfahren ist so ähnlich, aber wir reden jetzt über das Ziel. Also was ist ein sinnvolles Ziel? Und das ist genauso kompliziert. Und
es wäre in dem Sinne leichter, als dass man den Thüringer AfD-Landesverband ziemlich sicher verbieten könnte, weil er unzweifelhaft ist mit Björn Höcke an der Spitze, dass es eigentlich eine NPD 2.0 ist.
Ja, also das faschistische Element ist in bestimmten Landesverbänden deutlicher zu erkennen als in anderen. Und deswegen ist also die Hürde, alles Beweisführung und so weiter, also gerade dieses kämpferisch Aktive, das ist da, glaube ich, leichter nachzuweisen als für die ganze Bundespartei. Und wie gesagt, Parteienfinanzierung, darauf zu gehen, das finde ich, sich darüber, also der Gedanken zu machen, das finde ich viel produktiver als diese... Wie gesagt, also mir erscheint diese Verbotsdiskussion auch immer so ein bisschen was Affektives zu haben. Das ist so schrecklich und das soll weg und das soll verboten werden.
Aber jeder weiß ja auch, ein Parteiverbot ist wirklich das schärfste Schwert. Also, dass sowas nicht leichtfüßig getroffen wird, ist, glaube ich, allen bewusst. Ich würde aber gerne nochmal auf den Anfang zurückkommen, weil Stefan, dein Plädoyer war ja jetzt sehr klar wiederum dafür, die AfD politisch zu stellen. Wie sieht das aus? Also wir haben
ich wollte auch
am Anfang...
Also genau zu dem Punkt wollte ich was sagen. Und zwar, das ist natürlich auch ein Risiko, was besteht, wenn man so ein AfD-Verbot macht, darf es nicht dazu führen, dass es ein Entlastungsdiskurs wird oder so. Wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, das Problem zu bekämpfen. Weil das Problem ist ja im Prinzip nicht die AfD. Wir haben Inkarnationen ähnlicher Art in allen anderen Ländern dieser Welt oder auch in vielen westlichen Staaten und Demokratien. Natürlich müssen wir in einer Art Auseinandersetzung mit dieser autoritären Erscheinung gehen und das funktioniert eigentlich nur gesellschaftlich so richtig, weil die Politik das im Moment nicht so richtig tut. Und da wäre ich dann wieder zum Beispiel bei diesem Buch von Arne Semsrott, was ich schon angesprochen habe, geht er sehr genau darauf ein, was eigentlich die Zivilgesellschaft machen kann, damit die AfD nicht mehr so den Diskurs bestimmt. Und seine Methode war, sich auch zivilgesellschaftliche Initiativen anzugucken, was sie machen und wie sie zur Selbstermächtigung führen. Also zum Beispiel die Krankenhausbewegung, die einen Tarifvertrag im Betrieb erstreitet, oder auch das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das die Mietendiskussion in Berlin über Jahre dominiert hat und was zu einem Volksentscheid geführt hat, der bis heute blockiert wird, aber den Diskurs Diskurs nachhaltig bestimmt und prägt und anders diktiert, wie wir über die Wohnungsfrage in Berlin reden, auch wenn es aktiv blockiert wird von der Politik, was ein Skandal ist.
Das wäre antifaschistische Wirtschaftspolitik, so wie Isabella Weber das vorschlägt.
Genau, also dass man sich ein Thema sucht, dazu mobilisiert und einen Hebel letztlich in die Hand nimmt, um den Diskurs wieder in normales Fahrwasser zu bringen, um auf Basis von Fakten wieder zu reden und eine Debatte zu versachlichen. Aber das hilft halt nicht, wenn gleichzeitig die Bundesregierung das Gegenteil tut.
Ja, finde ich einen total produktiven Ansatz, Garrett. Ich glaube, du wolltest jetzt irgendwie auf den Anfang, Martina, zurück mit Dobrindt. Nee, das gehört ja dazu.
Die Frage ist ja, politisch stellen, was kann man machen?
Nein, das gehört ja dazu. Das ist sozusagen dieser linke Teil der Antwort, ne? Und es gibt für die Union, denke ich, die müsste erstmal verstehen, in welcher Gefahr sie ist. Also das scheint mir da gar nicht passiert zu sein. Die tun immer noch so, als wäre irgendwie 1980. Das Problem für die Union ist, ganz banal gesagt, ist, die waren auch immer sehr gut da drin, wenn man Linke bekämpfen musste. Jetzt kommt aber der Angriff von rechts und die singen denen teilweise ihre eigenen Lieder von früher vor. Und da haben die überhaupt gar keine Idee, wie man darauf reagieren könnte, außer eben Dobrindt. Was anderes gibt's gar nicht.
Und sie halten weiterhin am Hufeisen fest, ne?
Und ja, sie halten im Grunde genommen so ein bisschen rhetorisch am Hufeisen fest. Und sie müssen aber, also sie werden dazu gezwungen sein. Und zwar, das wird schmerzvoller oder weniger schmerzvoll. Je früher sie das tun, umso weniger schmerzvoll wird es, sich die AfD gewissermaßen als politischen Kontrahenten ernst nehmen, stellen, sich mit denen auseinandersetzen, auch die programmatische, geistige Abgrenzung von der AfD. Und einfach nur zu sagen, ja, Brandmauer, oder manchmal lässt man die Brandmauer irgendwie, dann reißt man sie eben ein, wenn es dann gerade in den Kram fasst, und dann baut man sie wieder auf. Also dieses ganze hektische Hin und Her, dieses ganze Großsprecherische ohne Strategie, das ist wirklich ein riesengroßes Problem.
Ich glaube aber, das Problem ist, der Union fehlt ja nicht nur die Strategie, sondern auch der Konsens. Es gibt ja auch genug, gerade in den ostdeutschen Landesverbänden gibt es ja auch genug, die sagen, lasst uns auf jeden Fall lieber mit der AfD als mit den Linken. Und die zusammenzubringen, diese Positionen, ich glaube, das ist nicht nur eine Frage von Strategie, sondern wirklich von Suche.
Aber auch von Machtverhältnissen innerhalb der Partei. Ne?
Auf jeden Fall.
Das ist richtig. Das ist sozusagen das dahinter steckende Schreckensszenario, ist ja genau, dass die Spaltung der Union im Grunde genommen in so einer West- und so einer Ost-CDU eigentlich. Ja. Wobei auch in der Ost-CDU, glaube ich, dass kein falsches Bild entsteht. Ja. Da gibt es ja die Mehrheit der Leute, sind gegen Koalitionen mit der AfD.
Also und auch die Mehrheit der Wähler.
Und die Mehrheit der Wähler auch. Also das würde die wirklich zerreißen. Auch die Ost-CDU würde das zerreißen.
Würde es zerreißen, aber es ist ein reales Machtszenario für die AfD. Ist es schon, die sachsen-anhaltinische CDU zu spalten und mit so einer Handvoll CDUlern dann eben was Neues aufzubauen?
Absolut richtig. Wobei es vielleicht auch, also wir gucken dann immer da drauf, auf dieses Problem, spaltet das die CDU. CDU-Leute aus Sachsen-Anhalt sagen dann auch, guck doch mal auf die AfD, ob die wirklich alle hinter diesem totalen Radikalinski-Kurs der AfD da in Sachsen-Anhalt stehen. Gibt es da nicht vielleicht auch ein paar, die sich doch nochmal überlegen, ob sie Siebmund dann wirklich zum Ministerpräsidenten wählen würden? Weiß man nicht so genau. Also wir sollten vielleicht... Kriegen alle gute Jobs, stimmt. Aber wir sollten vielleicht auch sozusagen, also was in dieser Debatte machen wir oft, finde ich, den Fehler, die AfD zu so einem schrecklichen Monster, den Aufstieg unaufhaltsam und so weiter zu machen, ohne genau hinzugucken, wo deren Risslinien auch sind. Das sollten wir vielleicht mehr machen.
Aber dann würde ich zum Schluss gerne sagen, und wir haben das ja in dieser Runde auch sehr, sehr oft gesagt, das nutzt dann nur der AfD. Das kann die AfD nutzen, um sich als Opfer zu inszenieren. Also das ist, begleitet uns seit Ewigkeiten. Das macht aber natürlich auch politisch wenig handlungsfähig.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass alles der AfD nutzt. Man muss schon auch irgendwie differenzieren. Und gerade eine Versachlichung der Debatte nutzt der AfD gar nicht. Polarisierung nutzt ihr. Sie ist ein Polarisierungsunternehmer. Sie bewirtschaftet Unzufriedenheit. Ich glaube, es muss im Leben der Leute auch in peripheren Gebieten spürbar sein, dass sie wirklich adressiert werden. Also ich glaube zum Beispiel davon, dass die Schuldenbremse gelockert wurde, ist da jetzt in den Kommunen noch nicht so viel angekommen. Da könnte man auch sich Mittel und Wege überlegen. Das würde nicht der AfD nutzen, wenn eine lokale Initiative einen Sportplatz eröffnen könnte mit Bundesmitteln oder ähnliches.
Also ich glaube, was der AfD nutzt, ist, wenn man so eine Hypermoralisierung der Debatte betreibt, wie sie das teilweise auch im Umfeld, finde ich, von diesem neuen Gutachten über das AfD-Verbot gibt. Da gibt's einen Mitautoren, der ein Interview bei Kempack gegeben hat und der argumentiert da, dass zum Beispiel Missgendern, also wenn man eine Transperson nicht so anspricht, wie sie angesprochen werden will, dass das auch schon ein Ausweis oder ein Hinweis auf Verfassungswidrigkeit wäre. Und ich glaube, wenn man so argumentiert, dann spielt man wirklich dieses Kulturkampfspiel der AfD, indem man sozusagen Gleichheitszeichen zwischen die richtige Haltung und das richtige Wording in so Queer-Diskursen, wenn man das nicht hat, als verfassungswidrig und labelt, dann, also das kommt mir vor wie politischer Selbstmord.
Aber das heißt, was da meint, ist Deadnaming, glaube ich, ne? Das ist was anderes als Missgendern. Aber dennoch, ich glaube, genau in diesem Punkt sagt ja das Gutachten, hier ist es allerdings nicht ausreichend in Programmatik. Also da gibt es ja durchaus eine differenzierte Darstellung. Das mag jetzt ein Autor so zugespitzt haben oder wie auch immer. Aber das ist ja nicht der springende Punkt, sondern es sind eher diese anderen Maßnahmen, die jetzt schon erkennbar sind, die programmatisch angelegt sind. Und man muss ja auch damit umgehen, und damit müsste auch im Bundesverfassungsgericht umgehen, dass die AfD natürlich politisches Mimikry betreibt. Und sie nennt ja illiberale Demokratien als Vorbilder, die genau diese Bundesverfassungsgerichte und Organe geschliffen haben, wie Orban und so weiter und so fort. Und sie blockiert ja bereits Verfassungsrichterwahlen.
Ich wollte damit gar nicht in Frage stellen, dass das jede Menge Material ist, was eindeutig die Verfassungswidrigkeit der AfD belegt. Sondern ich wollte nur darauf hinweisen, dass es ausgesprochen unschlau ist, bestimmte Vogue-Diskurse zu verknüpfen mit dem Verbotsverfahren. Das halte ich für echt falsch. Selbst wenn es da die Argumente bei Diskriminierung mir schon einleuchten. Ich halte es einfach für politisches Selbstmordkommando.
Wenn ich jetzt die Runde zusammenfasse, dann sind wir in Teilen sehr skeptisch, was das Thema Verbotsverfahren angeht. Wir setzen alle sehr auf eine starke Zivilgesellschaft, die Teil der Lösung sein muss, und auf Regierungsparteien und Oppositionsparteien, demokratische Regierungs- und Oppositionsparteien, die im Parlament diese Partei inhaltlich stellen.
Ja, nichts hinzuzufügen.
Viel Glück.
Ja, dann uns viel Glück.
Dann uns allen als Teil der Zivilgesellschaft und Beobachter des politischen Berliner Geschehens. Ja. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Marie Frank für die Redaktion. Fragen und Kritik gerne an bundestalk@taz.de. Teilt uns in sozialen Netzwerken, und wenn ihr Geld für uns übrig habt, dann gerne an Taz zahlig. Bleibt uns gewogen.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.